Rasant, feministisch, queer, intersektional. Immer donnerstags 17 bis 18 Uhr im Freien Radio Wüste Welle auf UKW 96,6 MHz und im Netz unter www.wueste-welle.de.
Somos energía. Por eso de ahí vienen los cuerpos plurales también. No somos ni mujeres ni hombres. Podemos ser mujeres, hombres, trans, travesti, lesbianas, todas las expresiones.
So, und damit hallo und herzlich willkommen hier zu Femrasant. Entschuldigung, hier zu Femrasant. Um 17 Uhr auf der Wüstenwelle, 96,6 MHz. Und via Livestream auf der Webseite wueste-welle.de. Hier im Studio und an der Technik sind heute einmal
Bemi,
der Maris
und Ivan. Und vielleicht willst du, Bemi, uns mal erzählen, Entschuldigung, sag einmal, worüber wir denn heute reden.
Wir wollten heute uns ein bisschen über die Stadtbildthematik unterhalten und was genau denn die Problematik dahinter ist oder was wir für ein Problem damit haben und wie man es denn vielleicht hätte anders ausdrücken können. Aber speziell auch, wie genau in Bezug darauf die Demo aussah in Tübingen.
Genau, und zusätzlich wollen wir auch vielleicht nochmal ein bisschen mit dir als Tochter auch auf die Tochterdebatte eingehen.
Sehr gerne, ja.
Genau, aber ich würde sagen, bevor wir jetzt richtig in die Materie einsteigen, hören wir erstmal ein bisschen Musik und da dachte ich, vielleicht ein bisschen was Indisches. New Delhi von Bollywood. So, da sind wir wieder zurück im Studio. Und ich würde sagen, wir greifen einfach nochmal ganz kurz darauf zurück, was denn passiert ist. Da wäre es jetzt gut natürlich, wenn ich die halbwegs genauen Daten im Kopf hätte. Habe ich natürlich nicht. Aber auf jeden Fall hatten wir ja die Aussage von Friedrich Merz, unserem tollen Bundeskanzler, dass unser Stadtbild ja immer noch ein großes Problem darstellt. Er hat es natürlich nicht in Worte gefasst, aber wir alle wissen eigentlich so ziemlich, was damit gemeint ist. Und als er sich dann rechtfertigen sollte, beziehungsweise als eine Entschuldigung von ihm verlangt wurde, hat er sich dann ans Podest gestellt und gemeint: Ich ziehe gar nichts zurück, fragt doch mal eure Töchter. Und und natürlich hat unser Oberbürgermeister, der Herr Palmer, da irgendwie nicht so einfach leise sein können, sag ich mal so. Und musste dazu was sagen. Ich hatte natürlich so ein bisschen die Hoffnung, dass es nicht völlig ins Klo gegriffen ist, aber ich wurde stark enttäuscht. Und er hat basically die Aussage einfach nur nochmal bekräftigt, die Merz getroffen hat. Und das, was Merz nicht genannt hat, hat er dann genannt. Also er hat dann eben gesagt, ja, die ganzen Ausländer, Afghanen, Asylsuchenden, die da am Bahnhof zum Beispiel rumhängen oder am Epplerhaus oder ich weiß gar nicht mehr, Bote hat er, glaube ich, noch gesagt. Was halt einfach nur super, super rassistisch, fremdenfeindlich und klassistisch ist. Ja, das ist so die grobe Zusammenfassung. Du hast bestimmt was auch dazu sagen.
Ja, und was mein Problem damit ist, ist, dass auch sobald Palmer sich darauf bezogen hat oder versucht hat, sich darauf zu beziehen, hat er nicht spezifisch gesagt, was denn wirklich das Problem ist, außer jetzt halt gewisse Aussagen zu treffen, was fremde Leute angeht, was Asylbeantragende angeht oder Afghanen, Syrer, was auch immer. Ohne jetzt wirklich zu sagen, was denn der Kanzler hätte meinen können. Und da gehen wir auf das andere Problem rüber, und zwar, was der Kanzler hätte meinen können. Es sollte, ich glaube nicht, dass es dem Volk überlassen sein sollte, zu spekulieren oder zu interpretieren, was denn der Kanzler hätte meinen können. Der Job des Kanzlers ist es, zu zeigen, okay, das meine ich oder das sage ich auf diesem Grund. Ich habe Beweise dafür oder ich habe keine Beweise dafür, aber das ist meine Meinung. Er sollte sie selber begründen können. Und dadurch, dass er eben so viel Spielraum gelassen hat, hat er sich auch so viel Fläche geboten, um sich kritisieren zu lassen. Natürlich gerechtfertigt, meiner Meinung nach. Und ja, Damaris, hast du irgendwas hinzuzufügen, bevor spezifischer
das Thema reingehen? Ist ja jetzt die letzten, ich weiß noch gar nicht, auch leider nicht die Randbedingungen mehr. Ich glaube, es ist jetzt schon ein Monat,
ja,
zwei Monate
so
her.
Ungefähr.
Und ich glaube auch, dass Herr Merz, dadurch, dass er seine Aussagen so getätigt hat und selber nicht erklärt hat, genau was er meint, hat er, glaube ich, auch generell unterschätzt, was für eine Antwort darauf kommt. Also man hat das ja gemerkt, das war ja direkt eine Antwort und dadurch, dass wir jetzt da ja auch immer noch drüber reden, deswegen stört es mich fast immer am meisten, dass alle anderen Politiker jetzt so empört darüber sind, dass die Leute das Thema nicht fallen lassen und dass man da immer noch drüber reden muss. Und jetzt kommt ja auch von vielen Politikern immer wieder die Aussage, es gibt ja Wichtigeres zu sprechen. Wir sprechen, und das stimmt ja an sich auch, aber wir haben diese Unterhaltung ja nicht angefangen, sondern Herr Merz hat diese Unterhaltung angefangen durch seine sehr verallgemeinernde Aussage. Und deswegen finde ich es nochmal trotzdem wichtig, dass wir da jetzt heute auch nochmal drüber reden, ohne vielleicht zu viel Herr Merz in den Mund zu legen, aber einfach auch nochmal darüber reden, was Worte, auch gerade eben zu allgemein gefasste Worte, auslösen können und dass es dann eben wichtig ist, da nochmal drüber zu sprechen, vor allem wenn die Resonanz so ist.
Eben. Und was halt auch immer ein ganz großes Thema ist, finde ich, bei der ganzen Sache ist, was wir vor allem auch, glaube ich, selten sehen, weil es nicht so aktiv stattfindet, wie wir es gewohnt sind. Aber das ist eine Form von Gewalt. Tatsächlich, solche Aussagen zu treffen, sind eine Form von Gewalt, die vielleicht nicht handgreiflich, sage ich mal, von Herrn Merz selbst ausgeführt werden. Aber diese Aussagen schüren Aggression, schüren Hass, schüren Leute dazu, zu Taten überzugehen. Also ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ein bekannter Influencer, der Tutti Dran, der ist auch Komiker, der wurde ja jetzt auch auf der Straße angegangen. Und ich würde mal behaupten, dass es nicht ganz ohne Spuren, also dass das nicht ohne mitunter mit reingespielt hat, die Aussage von Herrn Merz, in genau diese öffentlichen Gewalttaten, einfach, dass die Schwelle halt eben immer weiter sinkt. Und dieses Problem sehen wir eben auch immer an, nicht immer Regierungen, aber halt eben vor allem die Leute, die sich ihrer Macht entweder nicht bewusst sind oder ganz bewusst missbrauchen, ist halt eben diese in Anführungszeichen harmlose Verbreitung von sehr gefährlicher Gewalt.
Ja,
also in Form von Worten.
Ich denke auch mal, dass es auch ein Problem, dass eben, wenn man zu allgemein ist, dass man beiden Seiten eine Angriffsfläche bietet. Ja, zum einen hat man da die Linken und die Liberalen, die natürlich sagen, sowas kann man nicht sagen, was meint er denn damit, das dann eben rassistisch auffassen. Und dann gibt es die andere Seite, die das an sich vielleicht erstmal nicht rassistisch auffasst, sondern eher sagt, ja, es gibt ein Problem im Stadtbild. Viele Leute haben das dann ja auf Sicherheit bezogen. Ich habe sehr viele Beiträge gesehen, wo man Leute gefragt hat, wo sie sich in der Stadt unwohl fühlen. Und viele Leute gesagt haben, gerade abends gibt es da und da Ecken, die sind nicht gut beleuchtet oder an Unterführungen oder halt an Orten wie Bahnhöfen, Busstationen fühle ich mich nicht sicher. Aber dass dann eben auch Leute diese an sich dieses wichtige Thema dann nehmen, um ihren Hass weiter auf andere zu projizieren. Also das ist ja eben auch ein Problem, wenn man zu allgemein ist, weil sich dann viele Leute damit identifizieren können und das für sich dann auslegen und das dann eben zu so was führt mit diesem sehr schlimmen Angriff auf den Influencer. Ja.
Was die Aussage auch ausgelöst hat, ist vielleicht nicht direkt, aber weil das nicht wirklich ein Trend war, aber eigentlich so ziemlich schon, und zwar auf Social Media ging eine Zeit lang der Trend rum, oder zumindest direkt nach der Aussage, dass sich sehr diverse Freundesgruppen zusammengesetzt haben und dann argumentiert haben, dass das Stadtbild ist und sie sich in diesem Stadtbild wohlfühlen und es nicht wirklich was mit Kriminalität zu tun hat, da immer das Extrem angesprochen wird, anstatt dass man sich den Durchschnitt anschaut und wie Sachen wirklich in Anführungszeichen sind auf der durchschnittlichen Tag-zu-Tag-Ebene. Und was ich aber auch interessant finde, ist dass es gibt immer wieder das Narrativ, dass sich gewisse Menschengruppen unsicher fühlen, vor allem in großen Städten. Sei es jetzt hingestellt, warum sie sich unwohl fühlen oder unsicher fühlen. Aber sobald es zu dieser Aussage kam und vor allem durch diesen Trend wurde versucht, den Leuten weiszumachen oder es wurde diese Hinsicht propagiert oder diese Idee propagiert, dass sich plötzlich alle sicher fühlen und es keine Probleme mehr gäbe, was das Ganze, finde ich, sehr, sehr interessant macht. Und ich verstehe, dass es irgendwo auch ein Protest gegenüber dieser sehr, sehr verallgemeinerten und wahrscheinlich auch bewusst verallgemeinerten Aussage ist. Aber ich denke nicht, dass es wirklich das Problem bekämpft, welches wir bekämpfen sollten in diesem Hinblick.
Ja, also ich gehe da direkt auch drauf nochmal ein, weil das ja sehr oft vorkommt, auch in anderen Debatten. Als Herr Merz dann natürlich man ihm die Möglichkeit gegeben hat, sich nochmal zu entschuldigen und er das mit den Töchtern gesagt hat, hat er damit ein Thema angesprochen, das sehr, sehr oft in diesem Kontext angesprochen wird, nämlich Sicherheit, gerade von Frauen, gerade auch nachts. Und ich muss sagen, ich schaue abends, ich überlege auf jeden Fall gut, bevor ich wohin gehe, wie komme ich dahin, wie komme ich zurück. Ich überlege immer, nehme ich jemand mit, wenn ich die öffentlichen Verkehrsmittel nehme, gehe ich lieber mit jemand anders, wenn ich weiß, okay, es gibt keinen Zug mehr oder keinen Bus mehr, dann nehme ich das Auto. Also das ist für mich auf jeden Fall ein Thema. Aber was ich auf jeden Fall sagen muss, ist, dass ich nachts natürlich nicht vor bestimmten Personengruppen Angst habe oder nicht Angst habe, sondern wenn jemand nachts gruselig ist, dann ist das egal, wie diese Person aussieht, dann finde ich diese Person gruselig. Und ich finde es auch wichtig zu sagen, dass gerade Frauen oder andere, auch LGBTQ+-Personen oder Menschen, die einfach... vielleicht auch Kinder, wie heißt es auf Deutsch, vulnerable people, also eher Menschen, die an sich eher auf Hilfe angewiesen sind, nachts einfach sich nicht leisten können, Gruppen einzuteilen. Also ich als Frau kann nachts nicht sagen, ach, das ist ja, der sieht aus wie Schwiegermutters Traum, er ist blond, er ist der Traumprinz, vor dem muss ich jetzt keine Angst haben, sondern wenn man sich nachts unfühlt, ist das einfach so, das ändert dann nichts daran, wie die Person aussieht oder was die Person macht. Aber gerade beim Thema Frauensicherheit, sage ich jetzt einfach mal so, werden ja oft die Migranten als Grund genannt. Oder die Sicherheit von Frauen wird immer dann natürlich nur als wichtig angesehen, wenn man dann Migranten bespricht. Also man versucht ja immer irgendwie im Thema, dass einem... Nein, warte. Ich glaube, jetzt habe ich mich verzettelt. Aber ich glaube, ihr wisst ungefähr, was ich meine. Also ich habe nachts schon auch Angst manchmal. Und ich war auch schon in der Bahn in der Situation, wo ich mir dachte, so, ich wünschte, ich wäre jetzt nicht hier. Aber das hat mit dem Stadtbild nichts zu tun. Und ich habe genauso Angst, wenn ich neben einem weißen Mann in der Bahn sitze und der sich komisch verhält, wie neben jemand, der eine andere Hautfarbe hat. Oder auch manchmal mit Frauen. Es macht für mich keinen Unterschied. Und ist es wichtig, dass man die Themen anspricht, die stören. Und es wäre falsch zu sagen, klar, Deutschland ist super sicher und keiner hat Angst oder keiner fühlt sich unwohl. Das stimmt ja nicht, aber das hat mit dem Stadtbild nichts zu tun. Und oft sind es ja auch die Minderheiten, die auch Angst haben müssen, weil sie dann eben von irgendwelchen Rechten angegriffen werden. Also, ja.
Ich habe jetzt eben, weil du es auch mit der Angst zu tun hast, einmal natürlich sehen wir da auch ein ganz klares Problem wieder einmal, wer hätte es gedacht, und zwar das Problem ist natürlich nicht der migrantische Mann, der blonde Mann, sondern halt eben das Konstrukt Mann an sich, sagen wir es mal so, in der patriarchalen Form eben, weil da ist Herkunft und Dingsbums egal. Worauf ich auch nochmal hinaus wollte, ist zu dem Thema Sicherheit, ist auch, was für eine krasse Diskrepanz es ist, wenn man nämlich Umfragen zuhört, wie sicher sich die Leute fühlen und wie sicher Deutschland tatsächlich ist. Weil wenn wir uns jetzt hier mal eine Statistik vom Bundesministerium, von der Polizei, von der Bundes... Och, leck mich doch. Entschuldigung, jetzt von der Bundespolizei eine Gewalt zu den Straftaten, dann sind wir seit 1979, 97 von circa 7 Millionen Straftaten im Jahr zu 2023 auf nur noch 6 Millionen Straftaten. Das heißt, die Tendenz sinkt auf jeden Fall. Und trotzdem ist die Angst und die Angst vor Gewalt und eben die Sicherheit, das Gefühl der Sicherheit der Leute in Deutschland sinkt immer weiter, was halt eben, glaube ich, auch wirklich viel mit eben solchen Aussagen zu tun hat. Mit eben dem Rechtsruck, der vor allem auch über Social Media und die AfD gepusht wird. So, wir haben es jetzt auch hier in Reutlingen mitbekommen, da irgendwie gefühlt alle 3 Wochen steht mal irgendwo irgendein Aktionär der AfD rum, sei es ein junger Influencer oder sei es ein etwas älterer und machen irgendwelche Stände. Und genau, und das ist halt eben das Problem mit auch diesen Aussagen.
Da wir ja von Verallgemeinerung geredet haben, weil die Abstammung seiner Aussage ist ja primär eine Verallgemeinerung oder verallgemeinert, stellt sich mir die Frage, ist es auch nicht gefährlich, wenn wir sagen, dass es primär, vor allem wenn wir uns die Kriminalitätsstatistiken anschauen, primär ein Problem ist, was Männer angehen oder, also wenn wir die Aussage tätigen, dass Männer des Patriarchats ein Problem sind oder dass die Demografik ist, die das Problem darstellt. Und wenn wir halt die Demografiken, was Herkunft angeht und vielleicht auch Kindheit, Traumata etc. pp., dass wir, wenn wir uns nicht spezifisch auf Fakten beziehen und nur eine gewisse Gruppe, eine sehr, sehr große Gruppe treffen, dass wir da vielleicht nicht Teil des Problems werden und nicht und teilweise uns ins eigene Bein schießen, obwohl wir gerade versuchen, so uns ein bisschen von dieser Verallgemeinerung zu distanzieren, weil das ja primär das Gefährliche ist, was uns in diese Richtung treibt.
Genau, deswegen sage ich auch das Konstrukt Mann, weil mir das auch eben genau wichtig ist, nicht zu sagen Männer allgemein, sondern eben das patriarchale Konstrukt Mann.
Ja, also da hast du natürlich recht. Ich glaube auch nicht, dass die Leute, also viele dieser Leute, die man danach in den Berichten gesehen hat, haben eher auch von einer Angst gesprochen aufgrund äußerer Umstände. Also viele Leute, das waren sehr, sehr viele Überführungen, dann plötzlich im Fernsehen zu sehen. Also viele der Probleme, die die Leute haben, sei es jetzt egal, wovor sie dann Angst haben, deren Angst liegt zugrunde, dass es zum Beispiel nicht hell genug ist in der Stadt, dass viele Städte auch nach den Sparmaßnahmen, ich meine, während Corona hat man ja viel die ganzen Leuchtreklamen ausgeschaltet, was sicherlich sinnvoll ist, aber viele Städte haben ja auch als Sparmaßnahme überlegt, zum Beispiel die Straßenbeleuchtung an sich runterzufahren. Und es ist, finde ich, auch wichtig, darüber zu sprechen, warum haben die Leute nachts Angst? Ja, dann ist es da vielleicht dunkel oder unübersichtlich oder da gibt es manchmal dann ganze Straßenabschnitte, an denen es gar keine Beleuchtung mehr an Bahnhöfen ist es gruselig, weil man vielleicht oft durch Zugausfälle auch mal länger alleine da sitzt, weil viele Bahnhöfe ja gar keine Bahnhöfe an sich mehr sind, sondern nur Haltepunkte, wo man dann halt ein Dach drüber hat und eine Bank, aber jetzt keine Hallen mehr hat. Also ich finde schon auch, dass man auch darüber natürlich reden muss, die Ursachen der Angst. Und dadurch kann man natürlich diese Verallgemeinerung umgehen, indem man spricht über materielle Dinge, spricht, die ja gar keine Personen dann vielleicht sind, zum Beispiel wie jetzt, wie könnte man es sicherer gestalten oder warum haben die Leute nachts Angst? Weil natürlich, wir wollen nicht das machen, was die andere Seite auch macht, indem wir verallgemeinern, da hast du schon recht.
Eben. Ja.
Auch zu der Stadtbildaussage allgemein, wie du es auch eben gesagt hast mit dem Dunkeln und so weiter, wir haben ja tatsächlich auch ein Problem mit dem Stadtbild, nur ist das Stadtbild in dem Fall halt nicht die Person per se, sondern wir haben Probleme in der Öffentlichkeit, also mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Wir haben Probleme, wie du es eben gesagt hast, mit Beleuchtungen. Wir haben Probleme mit Sicherheit, aber halt eben zum Beispiel Verkehrssicherheit, Ampeln, Bahnübergänge. Dann haben wir auch noch ein Riesenproblem mit Anti-Obdachlosen-Konstruktionen. Sowas zum Beispiel eben. Auch hier in Tübingen sieht man das teilweise, dass beim neuen Busbahnhof, wo auch die Fernbusse fahren, da sind keine Bänke mehr, also unter den Dingern sind da schon Bänke, aber es sind außerhalb keine Bänke mehr, sondern nur noch so Holzdinger, um sich halb sitzend, halb stehend anzulehnen. Mhm. Und das ist eben die Anti-Homeless-Architektur jetzt, was mir gefehlt hat. Und da würde ich auch sagen, genau, das sieht blöd aus. Und es bringt ja auch niemandem wirklich was. So, wir müssen alle darunter leiden. Und wenn wir halt dann auch über das Stadtbild reden, vor allem hier jetzt mal in Tübingen, schauen wir uns das an, anstatt jetzt eben über diese Leute herzuziehen, sage ich mal. Ich bin, weiß gar nicht, letztens oder so, da bin ich, es ist ja auch in vielen Städten ein ähnliches Prinzip. Das war am Rande des Industriegebiets, rechts davon waren die Gleise. Und zwischen Gleise und so einem kleinen Weg, also eigentlich war das genau dieser Streifen, wo die ganzen Schrebergärten stehen. Und zwischen diesen Schrebergärten stand dann so ein Containerhäuschen, sag ich mal. Also es waren irgendwie 6 Container übereinander gestellt. Und man konnte da reinschauen und man hat halt gesehen, also es war eine Flüchtlingsunterkunft. Und in diesen Containern, die ja per se jetzt nicht so groß ist, haben teilweise irgendwie 8-köpfige, 9-köpfige Familien gewohnt oder noch mehrere Familien. Und da sieht man halt eben auch mitunter ein riesengroßes Problem. Die Leute sind am äußersten Rand des äußersten Industriegebiets zu Fuß in die Stadt mindestens mal eine halbe Stunde. Und wie soll man sich denn da auch inkludieren? Also wie soll da Integration stattfinden, wenn die Leute oder wenn Flüchtlinge oder auch marginalisierte Personen wie zum Beispiel Behinderte oder ehemalige Obdachlose, Süchtige, egal was, wenn denen erstens der Zugang zum Sozialleben strukturell verwehrt wird, oder erschwert wird zumindest. Und wenn sie auch strukturell aus der Gesellschaft ausgeschlossen und so weit weg wie möglich davon gepackt werden. Und dann beschwert man sich, dass sie nicht Teil der Gesellschaft werden.
Ja, man muss auch immer dazu sagen, dass wenn abends die Stadt, was man dann macht, in Tübingen die Geschäfte zu. Ja, viele Geschäfte machen schon um 6 zu, manche ein bisschen länger auf bis 7. Bis 8 hat ja eigentlich fast kein Geschäft mehr auf. Also wenn die Innenstädte inzwischen auch so früh alles schließen, ist ja klar, dass ab einem gewissen Zeitpunkt die Menschen, die ein Zuhause haben oder die abends was zu tun haben, dumm gesagt, die gehen dann halt nach Hause. Aber es gibt halt erstens Menschen, die haben keinen festen Wohnsitz, zu dem sie zurückkehren können. Und zum anderen gibt es auch Menschen, die wollen sich auch einfach mit ihren Freunden außerhalb des Hauses treffen. Man hat ja auch vielleicht auch nicht so viel Platz zu Hause. Oder es ist einfach für alle geschickter, wenn man sich woanders treffen kann. Und es fehlen ab einer gewissen Uhrzeit einfach auch
die Sozialräume.
Die Sozialräume, ja. Aber auch eben barrierefreie Sozialräume.
Genau.
Räume, die nichts kosten, Räume, an denen man sich auch unverbindlich aufhalten kann, weil klar, eine Wirtschaft hat noch auf oder irgendeine Kneipe hat noch auf, aber
es kostet alles Geld.
Es kostet Geld. Leute, die zum Beispiel vielleicht Alkoholiker sind oder in gewisse Etablissements gar nicht können, weil sie sich dort nicht wohlfühlen, für die ist das ja auch nicht zugänglich. Also man kennt das Problem ja auch aus der Jugendarbeit. Viele Jugendliche würden sich ja woanders treffen, nicht am Bahnhof oder nicht irgendwie in einem Park in einem Dunkeln, wenn es diese Räume gäbe. Und ja, ich finde, man kann nicht über das Stadtbild reden und dann auch nicht erwähnen, dass zum Beispiel gerade Läden so früh zumachen oder dass viele Kneipen oder andere Orte einfach auch schließen.
Das sind halt die Nuancen, die man sich gewünscht hätte in der Aussage oder die hätten inkludiert werden müssen.
Ja.
Aber natürlich macht es eine Aussage sehr viel schwieriger und sehr viel komplexer. Und es ist natürlich viel, viel einfacher, einfach zu verallgemeinern und etwas sich ein Problem auszusuchen, das man nicht mal wirklich spezifisch darstellt oder versucht zu beschreiben überhaupt, sondern einfach nur eine Aussage hinschmeißt oder eine Aussage tätigt, damit man es eben so aussehen lässt, als gäbe es dieses Problem, auch wenn es vielleicht nur den Anschein gibt, als gäbe es das. Und dennoch fällt da natürlich auf, dass es, wie ich schon erwähnt habe, diese tausende Nuancen gibt, die wahrscheinlich sogar viel, viel wichtiger sind als das, was er vielleicht hätte meinen können.
Ja. Klar, also ich glaube, es hat von ihm jetzt niemand erwartet, dass er sich da hinstellt und alle Problempunkte, die das Stadtbild so bietet, abklappert.
Man hätte einen Teil davon erwartet, auf jeden Fall.
Aber ein bisschen was hätte er ja schon sagen können. So. Ja. Aber klar, es erwartet niemand, dass er jetzt
da kommt halt wieder
das aufzählt.
Die Arroganz in seiner Aussage, finde ich, heraus oder kristallisiert sich sehr, sehr gut heraus, denn er hat halt darauf bestanden und das ist eben... Dass es Leute wissen würden, was er denn wirklich meine. Vor allem Frauen jetzt in Bezug auf dich und Leute, die sich als Frauen identifizieren. Und das macht das Ganze natürlich noch viel, viel schlimmer, denn er nicht nur hat er diese Nuancen weggelassen, sondern er hat natürlich auch sich das Recht genommen, diese Nuancen wegzulassen, als würde es sie gar nicht geben, mit dieser Arroganz, die er sich erlaubt hat.
Ja,
also dreistet.
Ja, also ich muss auch sagen, das fand ich auch fast noch schlimmer wie seine tatsächliche Aussage. Mit was für einer Arroganz, also es war wirklich so fast schon wie so ein Kleinkind, nicht wie.
Von dieses Lächeln, es war ja nicht wirklich so ein Lächeln, aber dieses Gesicht, das hat mich so sauer gemacht.
Ja, also dieses, ich nehme das jetzt sicherlich gar nicht zurück. Also er hätte ja auch sagen können, ich habe das schon so gemeint, ohne diese
trotzige.
Ich finde es nämlich auch manchmal falsch, wenn Politiker erst solche Sachen sagen und dann doch nochmal zurückrudern, ohne dass sie es wirklich ernst meinen. So, das fände ich, hätte ich auch schlimm gefunden. Mir war eigentlich fast schon klar, dass da jetzt keine aufrichtige, ernst gemeinte Entschuldigung kommen wird. Aber dass er dann wirklich so dastand und
noch einen drauflegt.
Noch einen draufgelegt hat und auch so grinsen und so, das fand ich auch echt unsympathisch. Einfach unsympathisch und irgendwie auch. Ja, das hat er sich sehr einfach gemacht dann.
Ja, und ich glaube, was wir im nächsten Teil in Anführungszeichen machen können, ist einfach ein bisschen über die Demo reden, aber spezifisch darum, wie sie aussah primär. Und ich glaube, da können wir damit ziemlich viel zu erzählen.
Genau. Ich würde sagen, wir hören aber vorher nochmal so ein bisschen Musik. Und zwar willst du uns sagen, was wir hören?
Wenn ich das hier richtig lese, dann kommt Oma von Mario Großhardt.
Malo.
Oh, Malo. Ja, gut. Ich hätte meine Brille vielleicht mitnehmen sollen.
Ah, ist okay. Dann wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei.
Hallo. Willkommen zurück bei unserer Stadtbild-Diskussion, Austausch, Rederunde. Wie der Bimi vor den Songs schon gesagt hat, wollen wir uns jetzt auch ein bisschen mit den Veranstaltungen, die nach der Stadtbild-Aussage von Herrn Merz kamen, beschäftigen. Beziehungsweise mit der Demo in Tübingen, weil uns da nämlich eine Beobachtung aufgefallen ist. Und Bimi, möchtest du vielleicht die Beobachtung direkt mal sagen? Ja,
gerne. Also zuerst, so was war das Ziel? So, natürlich war das eine Demo gegen Merz' Aussage und man sollte protestieren, um quasi ein Zeichen für Offenheit zu setzen. Und was man dann wirklich gesehen hat, was man theoretisch als Paradox betiteln könnte, ist, dass die Teilnehmerinnen fast ausschließlich weiß waren. Also war das eine ziemlich homogene Masse und das ist ein Problem in Anführungszeichen, das wir hier besprechen wollen und ja. Ivan, möchtest du ein bisschen was?
Gerne. Ja, das ist ein guter Punkt, den ich auch sowieso sehr gerne mal thematisieren würde, weil das ist auch, glaube ich, ein ziemliches Problem, das Linke allgemein in dem Fall haben, sag ich mal. Natürlich, wir sind alle für Inklusion, für Integration, für ein leichteres Leben mit und füreinander, aber wenn man sich dann meistens die Reihen anschaut, sei es die Partei, sei es die ganzen Vereine und so, die jetzt nicht per se selbst an etwas mitwirken in dem Sinne, die sind meistens weiß und vor allem auch akademisiert. Und genau das haben wir auch eben bei der Stadtbild-Demo gesehen, das haben sich unfassbar, was richtig ist, unfassbar viele weiße Frauen aufgeregt, die natürlich auch betroffen waren, aber dadurch ist halt teilweise ein bisschen das Problem gewesen, dass der Fokus verloren gegangen ist. Wobei ich natürlich nicht sagen will, dass man nicht einfach zwei zweimal Fokus haben kann. Aber deswegen ist so ein bisschen ins Ungleichgewicht gerutscht, sag ich mal. Und ich glaube, das ist halt, wie gesagt, ich habe die Diskussion auch schon im Privaten viel, auch hier im Radio schon, eben genau das, was ich auch angesprochen hatte mit dem, dass die Linken leider, oder die linke Szene leider nicht so inklusiv ist, wie sie sich gerne auf die Fahne schreibt. Einfach eben vor allem, wenn es dann auch um Sprachbarrieren geht oder um zum Beispiel geistige Behinderungen oder Entwicklungsstörungen und so weiter und so fort. Dadurch, dass die linke Szene halt sehr oft akademisiert ist, was natürlich auch so ein bisschen, sag ich mal, in Anführungszeichen von oben gewollt ist natürlich, aber eben so, dass da so ein bisschen die Spaltung besteht. Aber um dem natürlich zu entgegenzuwirken, um Spaltung zu vermeiden, entgegenzuwirken und vielleicht ein bisschen mehr Einigkeit zu erzeugen, ist es halt eben auch wichtig, sich hinzusetzen und vielleicht mal einem ganz einfachen, runtergebrochenen Deutsch jemandem zu erklären, der vielleicht gerade eine dumme Ausländer-Aussage getroffen hat, warum diese Aussage dumm ist oder zumindest mal gefährlich und verletzend. Und dass wir dann halt auch nicht direkt in eine Abwehrhaltung gehen. Natürlich bei manchen Leuten, jetzt wenn es um Politiker geht, um große Tiere in Anführungszeichen, Mikrofon aus, also keine Bühne bieten. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel auf einer Demo stehen und uns mit 1:1 gegenüber irgendeiner Person unterhalten, die da gerade so irgendwelche Sprüche nachlabert, sag ich mal, das ist anstrengend, das ist schwer und vor allem das ist auch bestimmt hart auszuhalten teilweise. Ich kenne es ja auch selbst. Aber ich glaube, das ist da, müssen wir uns ein bisschen an dieselbe eigene Nase fassen und da ein paar Sachen runterschlucken und versuchen, mehr Geduld zu haben, um aufzuklären.
Ja, jetzt, wo ich so ein bisschen drüber nachdenke, fällt mir gerade auf, mit wem gehe ich zu solchen Demos? Ja, ich gehe mit meinen Freunden zur Demo. Also welcher Gruppe besteht mein Freundeskreis? Ja, zum Teil muss ich jetzt leider mal zugeben, nicht leider, aber muss ich jetzt zugeben, meine Freundesgruppe ist sehr weiß. Wir sind weiß, wir sind studierte Menschen und wir gehen dann halt auch in dieser Konstellation zu einer Demo. Und ich denke mal, es geht sicherlich vielen Leuten so. Ist natürlich die Frage, wie kann man das ändern? Lässt sich das ändern? Beziehungsweise, ja, man muss auch vielleicht auch mal gucken, warum kommen gewisse Personengruppen nicht zu einer Demo? Klar, natürlich zum einen sicherlich die Barrierefreiheit. Also, ja, gewisse Personengruppen können vielleicht nicht so lange stehen, wollen nicht so lange stehen. Es ist oft im Freien, es ist oft in größeren Städten, ja, es gibt oft auch Demos in kleineren Städten, aber viele der großen Demos, und ich finde, das ist schon natürlich auch toll, wenn man sich einer großen Demo anschließt, weil man dann eben auch nochmal
ein kräftiges Bild hat.
Genau, aber die finden halt oft in größeren Städten statt, da muss man dann erstmal hinkommen. Da ist natürlich die Frage, wann sind die Demos? Kann man sich leisten, dahin zu gehen? Es gibt ja auch viele Leute, die sind berufstätig und können nicht einfach sagen, klar, morgen gehe ich nicht zur Arbeit, da gehe ich zur Demo. Was ist mit Kindern? Ich sehe auf vielen Demos auch Kinder. Die Demos sind auch oft kinderfreundlicher gestaltet, sage ich jetzt mal. Aber auch das ist natürlich eine Frage, muss man sich stellen. Kann man an dem Konstrukt Demo was ändern, dass es für die breitere Masse zugänglich wird und dass auch dann Menschen, die sonst vielleicht nicht demonstrieren gehen, auch dazu einen Zugang haben? Weil ich kann mir gut vorstellen, dass es sicherlich mehr Menschen gibt, die noch Lust hätten, da auch mitzugehen, aber die sich finanziell nicht leisten können, die keine Zeit haben, die dort nicht hinkommen können, weil sie einfach weiter weg oder außerhalb wohnen. Wenn man mal überlegt, was es allein jetzt immer schon Hassel ist, nach Stuttgart reinzukommen, muss man natürlich überlegen, was kann man machen, will man was machen, um das zu ändern, weil es wäre natürlich schön, wenn wir von Vielfalt reden, natürlich auch eine vielfältige Masse auf der Demo zu sehen ist.
Man darf eben auch nicht vergessen, das ist vielleicht manchmal ein bisschen paradox, aber eben Aktivismus ist doch auch ein Privilegiending.
Ja.
Also so, sich aktivistisch einsetzen zu können, das ist ein Privileg.
Ja.
Und ich glaube, was ein Problem von vielen ist, und okay, auch wenn man jetzt nicht viel sagen will, ich meine auf jeden Fall einen großen Teil der Leute, die nicht demonstrieren gehen oder nicht an Demos teilhaben wollen, ist, dass Leute sich nicht wirklich vertreten fühlen in ihrer Meinung und in ihrer Ansicht. Das hat teils auch mit dem zu tun, was das Ivan angesprochen hat, und zwar, dass Linke teilweise eine verzerrte Selbstwahrnehmung haben, in dem Sinne, dass sie denken, dass sie sehr, sehr inklusiv sind und dass sie davon stark überzeugt sind, dass sie Leute versuchen zu inkludieren, Leute herzuholen. Aber dann machen sie unterbewusst gewisse Sachen, setzen gewisse Grenzen auf, sind nicht wirklich offen, wenn es um andere Meinungen geht, und versuchen nicht wirklich und wirklich bewusst und motiviert, auch wenn es sehr schwierig ist, aber dennoch versuchen sie es nicht wirklich, habe ich das Gefühl zumindest, Leute herzuholen, die vielleicht auch anders aufgewachsen sind. Da spielen Traumata eine Rolle, da spielt familiäre Geschichte eine Rolle. Natürlich ist es dann sehr, sehr einfach, in eine Rolle zu verfallen, die sehr bitter ist, der verhasst, hasserfüllt allgemein als Mensch. Und natürlich ist es sehr, sehr schwierig, solche Leute herzuholen, auf die andere Seite des Ufers zu locken, aber dennoch sollte man es versuchen, wenn man sehr viel von sich selber hält, als Gruppe allgemein.
Genau, ja. Ich hatte eigentlich gerade noch einen Punkt, aber der ist mir ein bisschen entwichen. Naja, genau, ja, aber was ich dazu auf jeden Fall noch sagen kann, ist, ich merke es ja auch teilweise eben bei mir, ich habe nicht studiert, ich bin auch nicht am Studieren, ich würde jetzt aber trotzdem nicht sagen, dass ich zu der ungebildeteren Schicht gehöre, jetzt. Und trotzdem stehe ich auch ganz oft hier im Radio irgendwie, wenn sich Leute dann unterhalten und wenn so, was wird hier geredet? So einfach, obwohl es theoretisch normale Unterhaltungen sind. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel auch so, wenn man sich halt mal mit so einem alteingesessenen Handwerker unterhält und der dir erzählt, was er gerade macht, dann verstehst du gar nichts. Und ja, genau so ist es teilweise dann halt hier, und ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich bin zwar nicht in Deutschland geboren, aber ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich habe die deutsche Sprache gelernt von Geburt an. Und deswegen haben wir ja, glaube ich, auch eben das Problem, dass die Leute, die es aktiv betrifft, die verstehen es ja gar nicht. Das ist ja eben mit oder nur sehr schwer, oder haben nicht die Mittel, um auf diese Demos selbst zu gehen, bekommen das teilweise ja gar nicht mit, weil diese ganzen Flugblätter, diese ganzen Sharepics und E-Mail-Verteiler und alles, das sind meistens erstens Dinge, da musst du schon eine Connection haben. Du musst in einem E-Mail-Verteiler sein, du musst irgendjemanden haben, der dir das über Insta schicken kann. So, weil Zeitungen lesen jetzt zum Beispiel Leute, die halt Probleme mit der deutschen Sprache haben oder mit Sprache allgemein, eher weniger. Mhm. Und genau da ist halt auch ein Punkt, die Verbreitung, die muss deutlich inklusiver stattfinden, weil wenn wir eine Demo organisieren, dann verteilen wir das auf Insta, wir verteilen das auf Telegram, aber was ist, wenn jemand kein Handy hat? Wenn jemand gar keine Wohnadresse hat vielleicht oder keine feste Wohnanschrift? So, und das sind halt eben Sachen so, vielleicht muss man auch wieder mal ein bisschen mehr auf Plakate zurück, auf mehrsprachige Sachen, auf eben inklusivere, weil ganz oft ist ja auch natürlich das Problem, deswegen, es ist auch nicht einfach so, dass man sich da hinstellen kann und sagen kann, ich sehe hier ein Problem und ich mach's besser als du, weil wir bewegen uns halt in einer Welt, die besteht nur aus Hindernissen für Leute, die, oder sag ich mal, für marginalisierte Gruppen, für Leute mit Behinderung und so weiter und so fort, weil wir diese Hindernisse einfach so überwinden können.
Ja.
So, wir sehen diese Probleme nicht und dementsprechend. Trotzdem sehe ich natürlich immer in den ganzen Ausschlussgremien, wenn es um Integration geht, zum Beispiel um Barrierefreiheit, wenn es um Rollstühle geht. In diesen Diskussionsgremien sitzt nie jemand, der im Rollstuhl sitzt. Mhm. Wenn es um blinde Leitstreifen geht, selten ist da jemand mal Betroffene. Betroffene sind nie Teil der Diskussion. Und das ist halt eben so mit das Problem eben.
Genau, also das wurde ja auch in anderen Punkten schon öfter angesprochen. Wir müssen mit den Leuten reden und nicht über die Leute. Ich meine, wir hier sind jetzt trotzdem auch, wir sind auch nicht ganz frei davon. Wir reden ja gerade auch über gewisse Personengruppen, ohne dass jemand dieser Personengruppe anwesend ist. Ich finde, es ist extrem wichtig, alle abzuholen. Aber ich finde, wir müssen auch schon vor den Demos ansetzen, die Leute abzuholen.
Ganz genau.
Weil viele Leute sehen sich vielleicht davon gar nicht angesprochen, weil sie das Gesamtbild, sage ich jetzt mal, ein politisches Gesamtbild nicht ganz verstehen, weil Politik ist verwirrend, sagen wir es mal so. Es gibt sehr viele verschiedene politische Themen und Ansichtsweisen und ständig ändert sich irgendwas. Und wenn man natürlich gar nicht versteht, warum jetzt eine gewisse Aussage generell ein Problem ist oder warum es nicht in Ordnung ist, wenn Politiker gewisse Sachen beschließen oder auch nicht beschließen. Aber da muss man, finde ich, davor schon ansetzen und Leuten eben eine Möglichkeit geben, an der Politik teilhaben zu können, mitmachen zu können, ohne Vorwissen vielleicht auch. Also
ich glaube, also ich würde deinem Punkt zustimmen, aber ich glaube, es ist sehr, sehr unrealistisch und ein sehr, sehr unrealistisches Ziel und sollte, glaube ich, auch gar kein Ziel sein, versuchen, alle abzuholen. Ich glaube, was eher das Ziel sein sollte, ist, dass man das so bodenständig in Anführungszeichen und verständlich wie möglich macht für alle Gruppen oder in der Theorie für alle Gruppen.
Ja, das habe ich gemeint, okay. Also dass man eben
und,
schon davor.
Aber ich meinte so diese Nuance dahinter einfach, dass du wirst nie alle abholen können, das sollte auch nie das Ziel sein. Es gibt natürlich Sachen, mit denen du gewisse Leute leichter abholen kannst und gewisse andere Leute sehr, sehr schwierig abholen kannst. Aber du musst selber als Gruppe dich damit identifizieren können, mit den gewissen Punkten, nur mit der Art und Weise, mit der du versuchst, Leute abzuholen. Und wenn du in der Lage bist, das so vereinfacht, in Anführungszeichen, darzustellen, dass du dich selber damit identifizieren kannst als Gruppe, mit deinen Ideen, mit deinen Idealen, was auch immer, und Problematiken, dann bist du auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, da muss das linke politische Spektrum ein bisschen, da muss der
linker werden.
Genau. Ja, sie müssen ein bisschen mehr dran arbeiten, auf jeden Fall.
Ja, also klar, ich weiß durchaus, dass es ist schwierig, die Sache zu verbessern und man ist da manchmal vielleicht auch ein bisschen zu optimistisch, beziehungsweise man möchte die Sache zu sehr verbessern. Ich meinte aber eben auch hauptsächlich, dass man einfach generell guckt, dass es einfach ist, dass Leute mitkommen können. Wobei ich natürlich auch sagen muss, ich habe schon den einen oder anderen, gerade auf Instagram, Artikel gesehen, der in einfacher Sprache war. Und dann haben sich so viele Leute darüber aufgeregt, dass das ja jetzt voll das Niveau verloren hat und früher war das mal so und so. Also das.
Ja, aber das ist ja
klar,
peinlich.
Natürlich ist einfach das peinlich, nur. Aber wir müssen auch diese Leute irgendwie umstimmen. So,
genau.
Es wird immer andere Meinungen geben, aber ich finde, was du gerade gesagt hast, man muss halt auch wirklich gucken, dass man die man eigentlich nicht umstimmen kann, trotzdem irgendwie umstimmt. Es ist einfach schwierig und es ist anstrengend und man muss auch ein Gleichgewicht finden, dass man sich selber nicht kaputt macht. Das ist auch immer noch ganz wichtig.
Das, was du gerade angesprochen hast, ist ein ganz gutes Beispiel eben mit diesen Leuten, die sich dann darüber aufregen, dass Barrierefreiheit stattfindet.
Ja.
Das Ding ist halt einfach, glaube ich, ganz oft auch das Problem, vor allem mit privilegierten Positionen. Und wir alle sind irgendwo privilegiert irgendeiner anderen Person gegenüber. Also ich bin dir privilegiert gegenüber, dass ich als Mann aufgewachsen bin zum Beispiel, zumindest in Teilen der Gesellschaft. Du bist mir dafür in anderen Teilen privilegiert, weil du vielleicht weißer bist als ich.
Wir sind alle privilegiert, weil wir hier gerade ein Mikrofon haben.
Genau, und wir
diese
alle
Sendung
sind privilegierter
können.
Als jemand, der jetzt sich sowas hier nicht erlauben kann. Deswegen, das meine ich so, man kann nie oder schlecht in individuellen Sachen sagen, wer da jetzt wirklich von privilegierter ist, vor allem wenn es eine in Anführungszeichen weiße Gruppe ist. Aber ich glaube, ein guter Anfang wäre halt einfach, wenn wir uns hier in solchen Gruppen zusammensetzen, also jetzt nicht nur hier im Radio, sondern auch in Vereinen, in privaten Gruppen, in was auch immer und solche Themen diskutieren. In erster Linie mal gucken, fragen wir doch einfach mal Betroffene. Aber ich glaube, das ist ein guter Anfang.
Ja, beziehungsweise ich würde sogar eher sagen, guckt, was gibt es schon für Angebote und dass wir diese Angebote
erweitern.
Nicht erweitern, aber dass wir da mal hingehen. Weil viele Menschen aus gewissen Gruppen haben ja schon ihre eigenen Vereine und ihre eigenen Treffen. Und dass man nicht sagt, ja komm, wir laden euch zu uns ein, dass man einfach von sich aus mal zu denen geht, weil natürlich haben solche Menschen schon ihre eigenen Ideen und ihre eigenen Wünsche und dass es man vielleicht auch einfach mal sagt, nee, ich entscheide mich jetzt aktiv, mich einer anderen Gruppe anzuschließen und mach da mal mit, weil die haben schon ganz viel zu bieten. Es gibt ganz viele Vereine, es gibt viele Leute, die sind schon untereinander organisiert, von denen weiß aber fast vielleicht niemand und zu denen geht vielleicht niemand hin, wenn er nicht schon Teil dieser Gruppe ist und dass man vielleicht statt auch mal zu sagen, kommt doch alle zu uns, dass man sich selber mal sagt, ich gehe jetzt mal dahin, ich gucke mir mal diesen Verein an oder ich gehe jetzt mal zu dieser Gruppe.
Ja genau, das meinte ich, dass du halt zu den Betroffenen per se.
Aber nicht mit, ich finde nicht mit der Hinsicht, komm, ich will mit euch reden, sondern einfach akzeptiert, dass da schon eine Unterhaltung stattfindet.
Genau, das meine ich so, dass du halt eben das, was wir ja immer gerne machen, wir sind dann da und sagen, wir müssen da Aufmerksamkeit drauf lenken. Und was wir machen, ist aber die Aufmerksamkeit auf uns lenken, wie wir da Aufmerksamkeit drauf lenken.
Genau,
so mäßig. So ein bisschen immer dieses, ich will nicht sagen, weil das in den meisten Fällen ist es ja gar nicht das, was, aber eben so, das haben wir bei den Demos so ein bisschen gesehen, das ist meistens dann immer so dieses, dann kommt trotzdem wieder der Weiße und macht's für andere so mäßig.
Genau.
Nimmt's vorweg. Und genau deswegen sage ich, ist das auch so ein Thema mit, dass es ganz wichtig ist, dass wir eben die betroffenen Personen selbst nicht nur zu Wort kommen lassen, sondern vielleicht das Ganze einfach übernehmen lassen, weil die sind schließlich die Betroffenen. Wir können uns ja nämlich stundenlang an den Tisch setzen und sagen, okay, wie schaffen wir es, dass dieser Eingang jetzt hier zum Beispiel barrierefrei ist? Wir können auf eine Menge tolle Ideen kommen, wir können auf eine Menge gute Umsetzungen kommen und dann kommt die nächstbeste Person, die vielleicht irgendwie, wir haben jetzt hier eine Rampe, aber gehen wir mal davon aus, wir hätten keine und hätten dann da was hingebastelt und dann kommt die nächstbeste Person, die vielleicht eine andere Gehbehinderung hat und nicht im Rollstuhl sitzt, sondern was Größeres braucht, ein Elektrorollstuhl zum Beispiel, und dann stehen wir hier vor dem nächsten Problem. Und genau, um solche Sachen nicht zu verhindern, aber vielleicht, genau, wäre das einfach ein guter Anfang, mit betroffenen Leuten selbst zu sprechen.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade zum Beispiel, wenn wir jetzt bei der Rampe bleiben, die Rampe, die wir hier haben, für alle, die es nicht wissen, vermutlich wissen es nicht so viele, die ist sehr lang auch. Also es steht dann dran, oh, wir haben eine Rampe. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass jemand mit Rollstuhl da vielleicht nicht hochkommt, weil das einfach ein ganzes Stück ist. Und ich weiß nicht, warum die Rampe so ist, wie sie ist. Aber
das hat tatsächlich Neigungsgründe. Ja. Also so, ich glaube nämlich, dass die Rampen nicht über eine gewisse Neigung hinüber dürfen. Und die Terrasse ging mal ein bisschen länger und so. Und dann kam diese neue Halle dazu und da wurde dann ein Teil der Terrasse geklaut. Und dadurch, dass die Rampe eine gewisse Steigung, glaube ich, haben muss, muss sie halt verlängert werden in dem Sinne, dass sie nicht die Steigung überschreitet.
Die gute alte DIN-Norm.
Ganz genau. Die guten Normen. Ja, ich würde sagen, wir kommen aber so langsam mal zum Schluss, weil wir haben auch noch Live-Leute nach uns. Eine Live-Sendung und genau. Habt ihr noch ein paar Sätze, die ihr loswerden wollt?
Ich glaube, als kleine Anregung für solche Gruppen, die versuchen, Leute anzusprechen oder deren Ziel ist es, Leute anzusprechen. Ich glaube, man tendiert dazu, sehr, sehr schnell in seine eigene Bubble zu geraten. Und vielleicht ist es auch einfach, wie primitiv das auch klingt, einfacher und besser, Leute zu erreichen, indem man einfach erstens sehr, sehr selbstkritisch ist als Gruppe und sein eigenes Bild analysiert, was man preisgibt an die Gesellschaft, an allgemein, an da draußen, an die Welt. Und das dann ein bisschen anzupassen, obwohl es natürlich ist das eigene Bild, was man kreiert und was man darstellt, wie man sich repräsentiert, Teil seiner selbst, Teil der Gruppe. Aber man muss auch irgendwo einen Kompromiss eingehen können, um Leute anzusprechen, um Leute überzeugen zu können und so weiter und so fort. Und ich glaube, das wäre mein letzter Satz.
Ja, immer mal wieder die eigenen Privilegien checken, gucken, warum. Ja. Warum habe ich die Möglichkeit, beziehungsweise...
Versuchen zu verstehen, warum Leute abgeneigt sind von der Gruppe.
Ja.
Und ob das jetzt, es kann sehr, sehr oberflächlich sein, kann aber auch eine tiefere Bedeutung haben, ob das jetzt in den Idealen liegt oder, wie gesagt, oberflächlich. Es kann so oberflächlich sein, dass es wirklich nur um ein Bild der Gruppe an sich geht, wie die Demo aussieht zum Beispiel, wie die Leute aussehen, die an dieser Demo teilnehmen zum Beispiel. Und wie oberflächlich das auch ist, ist es trotzdem wichtig, da der Versuch oder da das primäre Ziel ist, es ist, Leute abzuholen.
Ja, da habe ich nichts mehr hinzuzufügen.
Ich tatsächlich auch nicht. Und ich glaube, das trifft sich ganz gut. Genau, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns auch hiermit hier aus Femmerer Sand von der Wüstenwelle 96,6 MHz und auf via Livestream auf der wüsten-welle.de. Genau, das war Femmerer Sand von uns für euch und wir hören uns nächste Woche, I guess. Aha. Und genau, dann wünsche ich euch noch ganz viel Spaß mit dem heutigen Abend, mit dem folgenden Programm und jetzt noch mit Alle hassen Nazis von Kafka. Schönen Abend noch. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ciao, ciao.